Oh, wir haben dieses Thema, wie kommen wir zu geistlichen Entscheidungen? Das drückt natürlich den ganzen Prozess aus. Irgendwann treffen wir, müssen wir eine Entscheidung treffen, oder gibt es ein ganzer Bereich vorher, und das kann manchmal jahrelang sein. Wie kommen wir zu geistlichen guten Entscheidungen, sodass wir hinterher sagen, es war gut, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Und das ist der ganze Prozess, da möchte ich einiges zu sagen. Das Gleiche ist aber auch, wie kommunizieren wir Entscheidungen? Also das heißt, wenn wir sie irgendwo getroffen haben, im Kreis, wenn sich die Hauskreisleiter getroffen haben, gesagt, wir werden unseren Kreis teilen, wie kommunizieren wir das an die Herde? Das ist ja nochmal eine ganz spannende Sache. Und das Dritte, worum es auch vielleicht noch gehen wird, wie setzen wir dann Entscheidungen um? Wenn die Herde sagt, wollen wir aber nicht. Die Hirten haben gesagt, wir gehen auf die Sommerweiden, und die Herden sagen, wir bleiben im Stall. Wie setzen wir dann Entscheidungen um? Geht der Hirte alleine auf die Sommerweiden, oder wie kriegt der dann die Herde so überzeugt, dass sie mit ihm gehen? Das sind so die Punkte. Also wie kommen wir dahin? Wie kommunizieren wir das? Wie kriegen wir das in die Herde reingebracht? Für mich sind, ich möchte gern zwei Bilder gebrauchen. Es geht viel um Gemeinde. Das war das mir gestellte Thema. Und für mich sind zwei Bilder in der Gemeinde oder in der Bibel sehr wichtig zum Thema Gemeinde. Das eine ist, Gemeinde ist eine Baustelle. Es gibt viele Bilder, wo die Bibel sagt, Gemeinde ist zum Beispiel Familie Gottes. Da geht es darum, wir sind Brüder und Geschwister. Gemeinde ist Braut Jesu. Das drückt den Wert einer Gemeinde aus. Sie ist die Braut Jesu. Gemeinde ist auch der Leib Christi. Das drückt das Bild aus, wir brauchen einander. Jeder hat Gaben und wir dienen einander. Die Bilder kennen wir. Zwei Bilder, die mir wichtig sind, auch für diesen Tag, Gemeinde als Baustelle. Es ist noch nicht alles fertig. Ich meine, manche Gemeinden sind fertig, aber im anderen Sinne. Wir sind noch nicht durch. Es ist noch eine ganze Menge zu tun. Manchmal sieht es vielleicht nicht mehr so katastrophal aus wie hier. Aber auf jeden Fall müssen wir zu vielen Entscheidungen kommen, weil wir sind Gottes Bau. Er könnte alles alleine machen, aber er gebraucht uns, und deshalb ist auch noch so vieles kaputt. Und manchmal muss man halt das Fundament auflösen und muss am Fundament neu arbeiten. Das ist alles Bilder von einer Baustelle. Einige von euch kennen die vielleicht. Da musste man Fundamente neu legen, weil vieles kaputt war. Und da gibt es Menschen auf der Baustelle, die wissen manchmal nicht mehr, wo das große Bild ist. Die haben ihren kleinen Bereich, das kann ein Hauskreisleiter sein oder für Kinderarbeit. Die wissen, da ist eine Großbaustelle, die nennt sich Gemeinde, und das ist mein Bereich. Ich soll hier Platten legen, ich soll hier für verantwortlich sein. Die Architekten wissen hoffentlich, wozu das gut ist. Auch das gehört zur Baustelle. Und irgendwann ist der Bau fertig. Dresdner Frauenkirche, das waren alles Bilder davon, das Kaputte vom Krieg her und wie sie sich heute in einem Glanz darstellt. Das geht aber nur, wenn man ein Bild hat. Wenn wir die Offenbarung lesen, wie Gemeinde einmal sein wird und was Gott für ein Bild hat, das ist wichtig im Blickfeld zu haben. Aber noch im Augenblick sind wir im Bau und müssen viele Entscheidungen treffen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Für mich ist dieses Bauwerk ganz besonders. Da ganz oben in der Kuppel, da hat ein junger Mann meiner Tochter einen Antrag gemacht, dass er sie heiraten will. Von daher ist das für mich etwas ganz Besonderes. Aber er hatte vorher mich gefragt. Und ich habe gesagt, okay, da oben in der Kuppel erlaube ich dir das. Wenn, dann schon mit Anstand. So, das zweite Bild, was bei Entscheidungen ganz wichtig ist, dass wir von Gemeinde haben. Gemeinde ist auch eine Herde. Also sie ist nicht nur Braut, nicht nur Familie, nicht nur Leib, sondern sie ist auch eine Herde, und eine Herde muss geleitet werden. Und das Schwierige für einen, der Verantwortung hat, es gibt nicht nur die lieben Schäfchen, die süßen Lämmchen und die so kuscheln und die immer kommen und sagen, hast du Futter für mich? Also das wäre toll, dann hätte ich noch meine natürliche Haarfarbe, wenn das alles so wäre. Aber es gibt da auch die sturen Böcke und die schwarzen Schafe und alles Mögliche. Aber das Bild von der Herde drückt aus, eine Herde muss geleitet werden. Wenn der Hirte sagt, macht heute Abend, was ihr wollt, die würden in die Altstadt gehen, die Herde wird sich verlaufen. Die würden machen, was sie wollen, und das wäre nie gut für eine Herde. Eine Herde kann nicht alleine sein. Hirten müssen sie umgeben, bewachen, schützen, für sie sorgen, sie füttern. Aber sie brauchen auch ihre Schäferhunde, also die Ältesten und so weiter. Also sie brauchen ein paar Leute, die immer wieder aufpassen, dass es der Herde nicht nur gut geht, sondern dass die Herde auch zusammenbleibt. Und da sind viele Bilder drin und das vergessen wir oft. Die Schafe wollen oft alles Mögliche mitbestimmen. Und je größer eine Herde wird, je größer eine Baustelle ist, wisst ihr, wenn ihr eine kleine Baustelle im Garten habt und ihr baut ein Gartenhäuschen, da sieht jeder, was gerade gemacht wird. Aber wenn du ein Einfamilien-, Zweifamilien-, Dreifamilienhaus baust, einen neuen Bahnhof baust, da weiß nicht mehr jeder, was ist. Und deshalb müssen wir bei Entscheidungen wissen, wer trägt die Verantwortung? Und wer muss letzten Endes auch den Kopf hinhalten? Aber wann muss die Herde auch mal sagen, Leute, wir vertrauen euch, geht voran. Und gerade bei der Herde ist das so wichtig. Der Hirte, der die Verantwortung hat, der weiß, wann Zeit ist, in die Sommerweiden zu gehen. Und der Hirte darf sich dann nicht mit der Herde zusammensetzen im Stall und sagen, habt ihr Lust? Denkt ihr, es wäre Zeit, dass wir auf die Sommerweiden gehen? Die Schafe würden ihm was erzählen. Die würden sagen, nö, draußen regnet, draußen ist kalt. Und letztes Jahr hat sich noch einer am Bein gebrochen. Wir machen das nicht nochmal. Und dann wäre der Hirte verrückt, wenn er sagen würde, okay, bleiben wir im Stall dieses Jahr. 2 Wochen später kommt die Hitze und die Zecken und das Heu geht aus. Und dann wollen die Schafe natürlich raus. Und dann würde der Hirte sagen, die Sommerweiden sind belegt, sorry. Jetzt gibt es nur noch irgendwie am kahlen Abgrund irgendetwas. Versteht ihr? Das ist ein ganz wichtiges Bild bei Entscheidungen. Viele Gemeinden treffen deshalb keine Entscheidung, weil alle mit entscheiden wollen. Und die meisten wissen nicht, wo es lang geht. Die sagen einfach nur, nö, ich will nicht. Passt mir nicht. Gottesdienstzeiten ändern oder Musik. Wir kommen auf viele Punkte noch zu sprechen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das Bild sehen. Gott hat dieses Bild für das Alte Testament gebraucht und fürs Neue Testament. Es ist eine Herde. Und da gibt es einen großen Hirten, der sein Leben für die Herde gelassen hat. Und da gibt es die Hirten, die eingesetzt werden. Weidet die Herde Gottes, in die Gott euch eingesetzt hat. Bewacht sie, füttert sie, sorgt für sie. Und der Herde wird gesagt, folgt euren Leitern, denn sie tragen Verantwortung für euch. Und das ist in diesem Entscheidungsprozess unglaublich wichtig, ob eine Herde sich leiten lässt und führen lässt. Oder ob sie immer alles mitbestimmen will. Und viele Entscheidungen fallen deshalb nicht gut aus. Weil alle mitreden. Weil alle mitbestimmen wollen. Und dann sind da Menschen, die haben das auf dem Herzen und eigentlich auch von Gott her auf dem Herzen. Aber die Herde weigert sich. Diese Bilder sind mir sehr, sehr wichtig für mein Leben, wenn wir Entscheidungen treffen eben. Es ist eine Baustelle, wir sind nicht fertig, wir müssen arbeiten und vieles liegt brach in Gemeinden. Nicht alle haben so einen tollen Tempel wie ihr hier, also ein schönes Haus eben wie ihr hier. Andere sind an ganz anderer Stelle, in manchen Gemeinden liegt wirklich alles brach. Und wir dürfen arbeiten und müssen dann Entscheidungen treffen. Aber die Gemeinde muss sich auch als Herde verstehen und zu sagen, wir haben Leute, denen wir vertrauen. Wir haben Menschen, die uns eingesetzt sind von Gott her und die wir auch berufen haben. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Heiner Rust, der letzte Woche, glaube ich, hier war, hat einmal den netten Satz gesagt, werde ich nicht vergessen. Wenn du Leiter in einer Gemeinde sein willst, brauchst du ganz viel Gnade Gottes. Wenn du als Leiter Entscheidungen umsetzen willst, dann gnade dir Gott. Das ist etwas, was viele Leiter erlebt haben, eben wenn du anfängst zu führen. Sie wollen, dass du das und das tust. Aber wenn du dann anfängst, Wege zu gehen, die Gott dir zeigt. Und wenn du nach vorne gehst, auch in deinem Beruf, dann merkst du als Leiter das erste Stirnrunzeln, das geht ja noch, oder den ersten Rückenwind oder Gegenwind, all diese Dinge. Ein amerikanisches Sprichwort sagt, Entscheidungen, das sind a task which makes or breaks the leader or the manager. Entscheidungen sind Aufgaben, die entweder den Leiter zum Leiter machen oder an denen er zerbricht. Das ist einiger meiner traurigsten Gespräche, mit zerbrochenen Leitern zu reden, die Entscheidungen versucht haben zu treffen. und die sich die Zähne ausgebissen haben an der Herde. Und so einen Menschen zu haben, der mit großem Elan, mit Feuer nach vorne gegangen ist und der sich von Gott berufen fühlte. Und du hast dann hinterher ein Häufchen Elend nach 3 Jahren Praktikum, nach Dingen, dann merkt man eben, an diesen Entscheidungen können Menschen reifen und immer mehr an Substanz, an Standfestigkeit gewinnen. Und es werden gute Leiter und es werden erfahrene Leiter. Oder sie zerbrechen daran. Und ganz oft liegt es leider an der Herde, an den Menschen, die sich einfach nicht führen und leiten wollen. Ein paar Sachen noch zum Vorfeld für meine Person, so dass ihr mich auch ein bisschen da noch besser einstellen könnt. Ich bin 23 Jahre jetzt Pastor einer Gemeinde in Erkrath. Und mein großer Vorteil ist halt, nicht nur die 23 Jahre, sondern auch eine Gemeinde zu sehen in der Entwicklung. Es waren so 30 Leute, 35 Leute, die damals den Mut hatten, eine 6-köpfige Familie zu berufen. Also ich kenne eine kleine Gruppe von Gemeinden. Ich habe vorher auch in Wiedenest und in Umgebung gearbeitet, in kleinen Gemeinden. Und das ist toll. Ich liebe kleine Gemeinden. Gott muss die auch lieben, weil sonst hätte er nicht so viele davon. Also ich habe das erlebt, aber dann auch erlebt, wie eine Gemeinde wächst und wie so die einzelnen Wachstumsknotenpunkte kommen, die Schwierigkeiten, Leitungswechsel und all diese Dinge. Und das ist für mich ein Vorteil, dass ich sie begleiten durfte und immer noch lebe und immer noch gerne von Gemeinde rede. Ich bin begeistert von Gemeinde. Ich freue mich über Gemeinde. Und ich sage immer wieder, meine Gemeinde, wenn ihr mich fragt, ist einzigartig. Meine Gemeinde ist ein Unikat. Meine Gemeinde ist genial. Meine Gemeinde gibt es nicht nochmal. Und dann schauen mich die meisten an und sagen, ja, typisch Pastor, so kann auch nur ein Pastor reden. Und ich sage, nee, ich weiß, jede Gemeinde Gottes ist einzigartig, genial. Hat einen Fingerabdruck Gottes. Die meisten Gemeinden wissen das oft nicht so. Jede Gemeinde Jesu hat er erkauft mit seinem Blut und es ist seine Braut. Und wenn ich oft höre, wie Menschen über Gemeinden reden, dann denke ich immer, hey Leute, was wird der Bräutigam sagen? Wisst ihr, wenn wir manchmal so auf Pastorentagen so zusammen sind, so also unter uns als Pastoren, da ist so ein großes Stöhnen. Und überall hörst du entweder, wie toll es läuft, das sind die einen, und die anderen, was überhaupt nicht mehr läuft. Ich sage immer wieder, hey, denk daran, es ist die Braut. Und wenn jemand über die Braut herzieht, darf er nicht denken, dass der Bräutigam begeistert ist. Gemeinde hat Wert. Aber es ist halt auch eine Herde und eine Baustelle. Wir müssen alles im Blick haben. Wir sind aufgestellt in unserer Gemeinde. Ich habe noch 3 weitere Pastoren. Wir sind ein Pastorenteam für die Erwachsenengemeinde mit 3 Pastoren. Und zusätzlich sind dann die Leute für die Jugendarbeit und Kinderarbeit. Wir sind ein großes Team, die angestellt sind. Es ist eine Gemeinde, die sich leiten lässt, obwohl wir Baptisten sind. Also das, wenn Sie sagen, dann kannst du ja nicht zu EFG gehören. Doch, wir sind reine Baptisten in dem Sinne. Aber ich habe erlebt, und das ist ein großer Vorteil, eine Gemeinde, die über Vertrauen sich leiten lässt. Das heißt nicht, dass es eine dumme Herde ist, die alles mitmacht. Ich habe schon sehr selbstständige Schäfchen, aber es ist dennoch eine Gemeinde, die geleitet wird. Bei uns sind alle Entscheidungen, die wir treffen, auch auf den Punkt werde ich noch zu sprechen kommen, müssen einstimmig sein und einmütig in der Gemeindeleitung. Es gab in den ganzen 23 Jahren nicht eine Kampfabstimmung, wo wir Leute überstimmt haben. Das ist für mich ein ganz wichtiger Wert in unserer Gemeinde und übrigens ein unglaublicher Wert, deshalb komme ich nachher auch noch mal drauf, den ich jedem empfehle. Einmütigkeit, weil was in der Gemeindeleitung abgeht, an diesem Punkt, findet sich sofort auch in der Herde wieder. Und Unstimmigkeit in der Gemeindeleitung mit Kampfabstimmungen finden sich immer automatisch in der Herde wieder. Wir haben immer eine Herde, die sehr zersplittert ist. Vieles beginnt in dem Kopf. Auf diesen Punkt komme ich noch. Ich persönlich bin bei dem Thema Entscheidungen nicht im Zentrum der Lust. Manche Entscheidungen, die mag ich auch nicht. Alles, was so auf, also personenbezogen ist. Wenn wir einen Leiter aus seinem Amt raussetzen müssen. Wenn wir einem Menschen sagen, es geht nicht mehr weiter, du bist fehl am Platze an diesem Punkt, ist mal banal ausgesprochen. Also alles, was so mit Personalentscheidung zu tun hat, da bin ich immer froh, wenn ich meine Kollegen hinschicken kann, diese Gespräche zu führen. Weil ich vom Typ her bin ich ein, ich sage immer, früher war ich harmoniesüchtig. Ich wollte es allen recht machen. Jetzt bin ich aufgrund der Erfahrung nur noch harmoniebedürftig. Aber das bleibe ich auch. Also ich möchte gerne, dass alle irgendwo zustimmen und ich mag es nicht, wenn Leute sagen, ohne mich geht jetzt und so weiter. Deshalb bin ich bei Entscheidungen oft sehr, sehr zurückhaltend. Ich bin eigentlich mehr ein ängstlicher Typ. Ich bin Visionär einerseits, aber nicht der mit dem Kopf vor die Wand geht oder durch die Wand will, sondern ich bin eigentlich schon sehr, sehr zurückhaltend. Und finanzielle Entscheidungen fallen mir wesentlich leichter. Also ist sowieso nicht mein Geld. Und von daher ist es bei Investitionen und Strategie, da blühe ich auf. Wenn es darum geht, wie wir haben jetzt gerade ein Projekt die nächsten 10 Jahre angegangen eben, da bin ich wirklich im Zentrum der Lust eben, wenn es um Strategie geht und wenn dann die Fragen kommen, wer soll das alles bezahlen, da blühe ich auf. Denn wir haben in unserer Gemeinde einen reichen Juden, also Jesus, und der ist wohlhabend. Und wenn der dahinter steht, das ist für uns immer wichtig, dass Jesus das Schiff mit steuert eben, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Aber bei anderen Dingen, so wenn es um Entscheidungen geht, oh, das ist wirklich so eine persönliche Dinge und hier geht es um Menschen, so da bin ich nicht ganz so stark drin. Ein paar Sachen, wo wir Entscheidungen treffen mussten. Jeder von euch hat das ja in der Gemeinde auch. Ich möchte nur so ein paar aus unserem Bereich nennen, wo wir wirklich sagen mussten, was tun wir an diesem Punkt. Wir waren im vorletzten Jahr an dem Punkt, dass die Gottesdienste voll waren. Und dann war die große Frage, was macht man? Baut man? Baut man aus? Nimmt man wieder viel Geld in die Hand? Nimmt man einen zweiten Gottesdienst? Wir hatten schon zwei, also kommt da noch ein dritter jetzt eben dazu. Was machen wir? Wie führen wir die Gottesdienste aus? Da ist eine Entscheidung, die wir treffen mussten. Bei uns kam immer mehr die Frage auf, wie führen wir Menschen in die Jüngerschaft, in den Tiefgang? Wir waren gut darin, Leute ans Kreuz zu holen, dass Leute sich bekehren und dass Leute die ersten Schritte gehen. Wir haben auch Alpha-Kurs 15 Jahre lang gemacht und so, all die Dinge. Aber es kam immer wieder die Frage, wie bringen wir richtig Nachfolge bei? Was sollen wir tun? Viele haben sich verlaufen, viele sind auf einem Niveau stehen geblieben. Das war eine Entscheidung, die wir treffen mussten, dass wir da gezielt hinschauen, den zweiten Teil des Missionsbefehls. Eine große Frage war vor 2 Jahren, laden wir mal einen externen Steuerprüfer in unsere Gemeinde ein, dass er sich den ganzen Laden anguckt und entweder sagt, ihr seid auf einem guten Weg oder zu sagen, Leute, lasst euch nicht erwischen. Es ist ja so halt, wenn ein Haushalt immer größer wird so und das ist recht schwierig. Das war eine Entscheidung zu sagen, haben wir den Mut, wirklich mal einen Menschen da reingucken zu lassen, auf die Gefahr hin. Wir haben es gemacht, es war eine Entscheidung, die wichtig war und der war begeistert und das hat uns dann auch begeistert. Eine weitere Entscheidung im letzten Jahr ist, wie fördern wir, oder was uns schon seit 2, 3 Jahren beschäftigt, wie fördern wir junge Leute, die so ein Jahr für Gott investieren wollen, die auf eine Bibelschule gehen wollen. Wir haben uns festgelegt, alle junge Leute, die auf eine Bibelschule gehen, werden von uns mitfinanziert. Aber es war die Frage, wird Hillsong in Australien mehr finanziert als Wiedenest? Finanzieren wir sogar Leute, die nach Elstal gehen? Also das waren so ein paar Dinge, die wir entscheiden mussten. Heißt das, dass einer, der ins Ausland geht, kriegt er jetzt mehr, weil er ins Ausland geht, als einer, der halt im Inland hier bleibt, in der näheren Umgebung? Das waren wichtige Entscheidungen, solche Leute auch weiter zu fördern. Im letzten Jahr war klar, dass der Pastor des Abenteuerlands, das ist die Kinderarbeit, er steigt aus, er geht in die Erwachsenenarbeit, kam in mein Team. Und die Frage war, wer fördert den Umbruch, wer begleitet den Neuen, wer leitet das Abenteuerland an? Und da haben wir ganz viel Zeit, weil unser Abenteuerland ist eine ganz wichtige Basis mit vielen, vielen Kindern. Und wir haben es damals, das war eine Entscheidung, die mir nicht so gefiel, aber natürlich hinter der ich voll stand, Abenteuerland ist Chefsache. Also habe ich das Abenteuerland übernommen. Und das war für die Mitarbeiter ein ganz wichtiger Schritt, dass der Senior-Chef ins Abenteuerland geht und nicht sagt, Kinderarbeit kann doch jeder. Und das bedeutete für mich, ich musste 120 Mitarbeiter meinem Nachfolger übergeben. Das waren alles die, die sich im Gottesdienst gekümmert haben. Und ich bin dann ins Abenteuerland gegangen. Da bin ich heute noch. Und von daher begleite ich jetzt den neuen Leiter dort im Abenteuerland und hoffe, dass der bald flügge ist und dass ich wieder andere Dinge machen kann. Aber das war eine ganz wichtige strategische Entscheidung, wie wir uns in Zukunft aufstellen. Und eine letzte Sache, wo wir im Augenblick eine Entscheidung treffen müssen, was so aktuell ist. Zum ersten Mal in unserem Leben haben wir Geld über. Das ist für eine Gemeinde was ganz Komisches. Wir brauchen eigentlich nicht unsere Sondersammlung. Im Dezember haben wir immer so eine hohe Sondersammlung, wo wir alles sagen, boah, die muss gut sein, damit der Haushalt ausgeglichen ist. Und die brauchen wir zum ersten Mal im Leben, also zum ersten Mal in den 23 Jahren brauchen wir die nicht unbedingt. Und jetzt müssen wir die Entscheidung treffen. Und da melden sich natürlich Begehrlichkeiten zu Wort. Die einen sagen, lasst uns endlich tilgen. Lasst uns weiter tilgen, dass wir von diesen Schulden runterkommen, von unserem großen Immobilie, die wir da haben, weil wir bald auch wieder bauen wollen. Und da sind natürlich ein paar Leute, die sagen, endlich kommen wir da von den Schulden runter. Und die anderen sagen, hey, lasst uns das in die Mission geben. Lasst es uns weggeben. Die Mission, da ist so viel Not. Wir geben schon viel in die Mission. 12%. Lasst uns draufpacken, lasst uns einfach weggeben. Das sind ganz wichtige Entscheidungen, in denen wir jetzt stehen, in der Gemeindeleitung. Ihr merkt also, das ist der Alltag, das ist verschiedene Entscheidungen. Und was wir immer wieder unterscheiden müssen, ist, was ist Daily Business? Was ist eine Ad-Hoc-Entscheidung? Was ist etwas, was wir jetzt klären müssen? Da haben wir jetzt nicht viel Zeit. Da müssen wir, in der nächsten Sitzung müssen wir zu einer Entscheidung kommen. Das sind für mich so Daily Business. Und was ist eine strategische Entscheidung? Was ist eine Entscheidung, die für die Zukunft ist, wo wir sagen, wenn wir das jetzt festlegen, legen wir die nächsten Jahre wahrscheinlich fest. Immer menschlich gesprochen, keiner weiß, ob morgen noch alles steht. Aber das sind strategische Entscheidungen. Und ich habe in vielen Gemeindeleitungen erlebt oder Gemeinden, dass sie das verwechselt haben. Sie haben strategische Entscheidungen ad hoc getroffen, aus dem Bauch heraus. Oder sie fühlten sich gedrängt und haben weil sie mit dem Rücken zur Wand standen, eine wichtige Entscheidung, die die nächsten Jahre getroffen hat, in einem Moment getroffen, wo sie sie nicht hätten treffen sollen. Weil sie entmutigt waren, weil sie keine Zeit hatten, weil sie einfach gestresst waren. Und das muss man auseinanderhalten. Auch im persönlichen Leben, auch im privaten Leben. Es gibt jedes Mal so Ad-Hoc-Entscheidungen, was machen wir jetzt und so weiter. Aber strategische Entscheidungen, ihr Lieben, trefft sie nicht. Wenn ihr gestresst seid, wenn ihr müde seid, wenn ihr frustriert seid, so nach dem Motto, komm, dann haben wir endlich unsere Ruhe. Das sind oft Entscheidungen, die nicht geistlich sind und auch nicht geistgewirkt. Da wirkt der Stress, da wirken die Leute, die kommen und sagen, ihr müsst jetzt aber entscheiden und wenn ihr in der nächsten Woche nicht, dann. Und dann sitzen wir da und das muss man gut auseinanderhalten. Wenn du in deiner Ehe, in deiner Familie eine strategische Entscheidung treffen musst, triff sie in Ruhe, triff sie in Einheit, triff sie so, dass du sicher sein kannst. Es ist immer noch das Wagnis und sagen, hoffentlich schenkt der Herr Gnade, klar. Aber wenn du Entscheidungen triffst aus dem Bauch heraus, ist es oft eine Sache, die dir hinterher wahrscheinlich leid tun will. Was wir bei all als Gemeinde, bei all den Dingen erlebt haben, und das ist für mich kein Wortspiel, sondern das meine ich so, wir hatten in all den Entscheidungen keine Probleme. Nur Herausforderungen. Und das ist für mich wichtig zu wissen. Auch als Christ, du hast nie Probleme als Christ. Du hast nur Herausforderungen. Wenn ich immer alles als ein Problem sehe, was auf mich rankommt, dann fange ich auch an so zu beten. Oh Herr, erlöse mich von diesem Problem, erlöse mich von diesem Ballast, erlöse mich von diesem Menschen, erlöse mich. So, wenn wir auf Probleme gucken. Herausforderungen sind Dinge, Herr, was kann ich an diesen Punkten lernen? Was kann ich in diesem Punkt, wie kann ich mich als dein Kind erweisen? Alle Entscheidungen, sieh als eine Herausforderung, wo Gott sagt, ich traue dir das zu. Ich habe dich gestärkt. Paulus sagt, Timotheus, du bist in Ephesus in der Gemeinde. Ja, du bist ängstlich. Aber erinnere dich daran, der Herr hat dir nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und deshalb darfst du Entscheidungen treffen. Und deshalb geh voran, sei ein Vorbild. Du bist jung, klar, niemand verachtet deine Jugend. Ihr kennt das von den Briefen wahrscheinlich. Er macht dem Mann Mut und sagt, steh dazu. Ich habe dich da gelassen, damit du Leuten auf die Füße trittst, die immer nur labern und die immer nur diskutieren wollen. Das führt doch zu nichts. Und so einem jungen Mann solche Entscheidungen zu geben, Paulus hatte den Mut zu ihm. Aber es ist wichtig zu wissen, zu sagen, es ist eine Herausforderung. Und darin kannst du wachsen und lernen. Also wenn du im Augenblick immer von Problemen sprichst, denk mal einfach ein bisschen um und sag, ich habe keine Probleme. Ich bin ja Christ. Ich habe nur Herausforderungen. Und Gott lässt uns manchmal in Dingen, die wir so Probleme nennen, weil er sagt, ich fordere dich heraus. Wie ist dein Glaube? Vertraust du mir in diesem Punkt? Möchtest du erleben, dass meine Kraft in den Schwachen mächtig wird? Dann lass die Schwachheit zu. Es fiel dem Paulus sehr schwer. Er hat dreimal Gott angefleht, hat gesagt, nimm mir das doch endlich weg, seinen körperlichen Ballast. Und Gott sagt, meine Kraft kommt in den Schwachen zum Mächt, wird's mächtig. Noch einmal, das ist ganz wichtig für all diese Entscheidungsprozesse, die wir drin sind. Wenn du alles nur als Probleme siehst, und wir haben so viele Probleme, dann ist man oft geneigt, den Kopf in den Sand zu stecken. Aber wenn du sagst, hey, wir haben große Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir haben wirkliche Prozesse, die da sind. Und da brauchen wir das große Bild. Das ist eine neue Denkrichtung und hilft dir vielleicht auch persönlich, in deinem Bereich ranzugehen. Mit meinem Gott kannst du über Mauern springen. Weißt du das? Mit deinem auch? Also das ist, eine Mauer ist eine Herausforderung. Und kein Problem. Und das ist wichtig, bei diesen Entscheidungen zu wissen. Ich möchte euch ein bisschen reinführen. Ich muss mal meine Uhr hier hinlegen. Ist das schon 10 vor 12? Nö, ne? Ich habe die Uhr noch nicht umgestellt in diesem Jahr. Ist ja Wahnsinn. Hör mal, ich muss schon gleich wieder Schluss machen hier. Ne? Ich bin noch gar nicht beim Thema. Viertel nach gibt's Essen. Wer ist für Fasten? Na gut. Den Punkt mache ich heute noch oder jetzt. Toll finde ich das in der Bibel, in Entscheidungsprozessen zu gucken, wie haben die das denn gemacht? Ich meine, im Alten Testament, da war ja alles festgelegt, da hatte Gott durch das Gesetz alles geklärt, von der Musik her, wie die Musik sein soll, bis hin zur Unterwäsche der Lobpreise. Also da war alles festgelegt, was man machen sollte. Da war wenig Spielraum. Und dann hat der Heilige Geist die ganze Truppe übernommen und hat gesagt, lass mich jetzt mal machen, wir sind frei vom Gesetz. Und dann fingen die ganzen Problematiken natürlich in der Bibel an. Und es ist gut zu wissen, dass es in der Apostelgeschichte so viele Entscheidungsprozesse gibt. Die habe ich euch auf eurem Blatt auch kundgetan. Die können wir nochmal kurz ansprechen. Nicht alle durch, das wäre zu lange. Aber zu sehen, die hatten auch ihre großen Herausforderungen. Selbst diese Apostelgeschichte, die Urgemeinde, die hatten Prozesse und sie wussten oft auch nicht, was sie machen sollten. Und es beginnt eigentlich schon beim Anfang. Ich habe immer so ein bisschen mal den Text mir angeguckt. In der Apostelgeschichte 1 fängt schon an, die Situation, der Anlass, wo sie die Entscheidung treffen mussten, wer wird der Nachfolger von Judas? Judas war abgegangen oder hatte sich aufgehängt und sie mussten halt einen Nachfolger wählen. Wer führt diese Lücke aus? Jesus hatte nicht gesagt, wen sie wählen sollen, also mussten sie eine Entscheidung treffen und sie haben ja dann zwei Leute, den Matthias und noch einen zweiten. Weiß einer den Namen? Apostelgeschichte 1, okay. Auf jeden Fall zwei Leute hatten sie. Einer sollte Nachfolger werden und sie waren mit dem Heiligen Geist konnten sie nicht so stark umgehen. Der war ja noch nicht da. Pfingsten war ja noch nicht. Von daher haben sie gesagt, komm, wir machen alttestamentlich das Loswerfen oder Würfeln oder was auch immer. Und da haben sie dann diese Entscheidung getroffen durch das Loswerfen. Und das war schon eine strategische Sache. Sie haben nicht gesagt, wer wird jetzt hier so 3-4 Tage mal so ein Übergangsapostel werden, sondern es war eine strategische Sache, wer füllt diesen Posten aus, der 12. Mann im Bord. Interessant ist, dass alle haben diese Entscheidung mitgetroffen und haben das losgeworfen. Entscheidend ist, das Ergebnis ist umstritten. Die meisten sagen, sie hätten diese Entscheidung noch nicht treffen sollen. Paulus war der, der ersehen war. Das war wahrscheinlich von Gott her der 12. Mann, wurde dann der 13. Aber man hört nämlich von dem Gewählten nichts mehr. Der taucht nur da an der Stelle auf, der taucht nirgendwo mehr auf. Manche Theologen sagen, die Entscheidung, wahrscheinlich war das ein bisschen früh mit Loswerfen. Die hätten noch nach Pfingsten warten sollen. Die hatten halt die Bibel nicht und haben dann losgelegt. Apostelgeschichte 4 mussten sie wieder eine Entscheidung treffen, nachdem alles aufgeblüht war und sie waren hoch im Kurs und alle waren begeistert, gibt es Verfolgung und Bedrohung. Und die Apostel kommen zurück in die Gemeinde und sie haben den Auftrag von den Schriftgelehrten, wenn ihr noch einmal predigt, wenn ihr noch einmal in der Öffentlichkeit sagt, ihr landet genau, wo euer Meister gelandet ist, wir bringen euch um. Also eine ganz starke Bedrohung. Was tun wir? Sie mussten eine Entscheidung treffen. Gehen wir in den Untergrund? Zersplitten wir uns? Halten wir den Mund? Was machen wir? Das ist, sie entscheiden durch Gebet. Sie gehen auf die Knie. Das ist immer gut. Sagen, Herr, was machen wir? Du siehst diese Bedrohung, die wollen nicht, dass wir weiter predigen. Es ist eine akute Reaktion, also Daily Business. Sie konnten nicht sagen, das machen wir in 2 Jahren, diese Entscheidung, sondern sie mussten jetzt die Entscheidung treffen. Wahrscheinlich die Leiterschaft, es steht nur immer sie, standen dann auf. Das werden die Apostel gewesen sein, denke ich. Und das Ergebnis ist Stärkung. Also sie stehen auf und sagen, wir haben uns entschieden, wir predigen weiter. Wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Und dann kommt so ein kleines Erdbeben. Gott ist auch begeistert, sagt, ja, super. Und dann bebt die Stätte und sie werden gestärkt und ermutigt. Und diese Entscheidung bringt die Gemeinde deutlich nach vorne. Dann haben wir Apostelgeschichte 6. Eine Entscheidung, die die Gemeinde treffen muss. Die Apostel merken plötzlich, wir kommen nicht mehr zu dem, was wir eigentlich tun sollen. Unser Auftrag ist Gebet und unser Auftrag ist Wort Gottes verkündigen. Und jetzt haben sie Probleme gekriegt. Apostelgeschichte 6 beginnt ja, als aber die Gemeinde wuchs, erhob sich ein großes Murren. Sagen einige Ausleger, das muss eine Baptistengemeinde gewesen sein. Auf jeden Fall nicht wegen Wachstum, sondern wegen des Murrens. Auf jeden Fall haben sie das Problem und sie sagen, wir können uns nicht um alles kümmern. Wir können hier nicht Suppe verteilen und gucken, dass das Klopapier weich genug ist. Alles Mögliche, was so in Gemeinden ja so kommt, was man alles erledigen muss. Und sie sagen, sucht ihr euch die Diakone. Und sie müssen eine Entscheidung treffen und die ist strategisch. Sie sagen, wir ziehen uns zurück und wir werden geistlich leiten, wir werden beten, also hören und wir werden das Wort Gottes verkündigen. Und ihr sucht euch Leute, geisterfüllte Leute, mit einem guten Ruf, mit Weitsicht. Das sind die 3 Sachen für einen Diakon. Trefft diese Entscheidung, wir beten für sie und setzen sie frei. Und auch hier ist das Ergebnis Entlastung der Leiter. Also das war ein ganz wichtiger Punkt, wo sie gesagt haben, wir haben unsere Aufgabe. Pastoren müssen wissen, wozu sie berufen sind. Leiter müssen wissen, wozu sie berufen sind. Die Gemeinde erzählt ihnen ganz viel, was sie alles sollen. Aber manchmal ist es gut, dass ein Pastor sagt, hey Leute, ich habe den Auftrag gekriegt, dies und jenes zu tun. Und sucht euch Menschen, die uns entlasten. Ganz wichtige Entscheidung. Apostelgeschichte 11. Kritik an Petrus. Sie haben gehört, der Mann hat sich etwas erlaubt, was man sich in einer Gemeinde nicht erlauben sollte. Er hat etwas gemacht, was früher nicht ging. Und der Satz war denn früher alles falsch, der war damals auch schon. Und deshalb haben sie den Petrus gerufen, haben eine E-Mail geschickt und haben gesagt, du kommst jetzt nach Jerusalem. Und er musste sich da rechtfertigen. Er war in das Haus des Cornelius gegangen, des Hauptmannes. Er war bei Heiden eingekehrt. Und sie haben gehört, der soll sogar gepredigt haben, da soll sogar der Heilige Geist was getan haben. Kann alles gar nicht sein, weil das sind die Heiden. Also haben sie ihn geholt und dann haben sie diskutiert und sie mussten eine Entscheidung treffen. Werden wir diesen Mann rausschmeißen, obwohl er Petrus heißt? Oder werden wir halt uns auf Neues einstellen? Und dann steht da, sie haben diskutiert, ordentlich, und haben ihm heftige Vorwürfe gemacht. Dann haben sie aber zum Glück auch gehört. Petrus konnte ihnen erklären, was da alles passiert war. Und dann haben sie gebetet. Und sie haben die Entscheidung getroffen. Scheinbar scheint es Gott gefallen zu haben, dass jetzt auch die Heiden dazu gehören. Und diese Entscheidung wurde dann nochmal heftig angegriffen. Das ist Apostelgeschichte 15. Das ist nochmal sehr heftig, als sie dann gehört haben, dass immer mehr Heiden zum Glauben kamen. Und dann haben so die Juden, die Gesetzestreuen gesagt, okay, aber wir wollen auch, dass sie einen klaren Schnitt machen. Die sollen sich nämlich beschneiden lassen. Und das fordern wir. Also so einfach so an Jesus glauben, das kann ja jeder, aber sie sollen das auch zeigen. Und die heidnischen Männer waren natürlich verlegen, dass dann eine gute Entscheidung getroffen wird. Ging ja letzten Endes um viel bei einem Mann. Und dann mussten sie die Entscheidung treffen. Apostelgeschichte 15 ist halt Diskussion wieder. Sie debattieren, sie hören aber auch. und sie treffen dann einen strategischen Beschluss. Das ist die Entscheidung, die Leiterschaft in der Gemeinde und die Gemeinde zusammen sagen, es hat uns gefallen und dem Heiligen Geist. Und dann treffen sie eine strategische Entscheidung und das Ergebnis ist, sie freuen sich alle. Sie sagen dann hier, sie dürfen, müssen sich nicht beschneiden lassen, da freuten sich besonders die Heiden. Und sie müssen halt nur 3-4 Dinge beachten, nicht Blut essen und was weiß ich eben. Und das war eine strategische Entscheidung, die sie dann getroffen haben. Und das Ergebnis war große Freude. Und das Letzte noch. Apostelgeschichte 15, Uneinigkeit unter Leitern. Ich bin froh, dass das auch so in der Bibel steht. Dass die Bibel uns an diesem Punkt auch nichts vormacht. Uneinigkeit zwischen Paulus und Barnabas. Paulus war der Stratege und da war etwas passiert auf der zweiten Missionsreise, dass der Markus abgehauen war. Mir war das alles zu viel, er hat sie verlassen. Und bei der zweiten Missionsreise ging es jetzt darum, nehmen wir den Markus wieder mit an Bord. Barnabas ist ein menschenorientierter Leiter gewesen und hat gesagt, komm, gib ihm eine Chance. Der Mann hat Buße getan und der will gerne wieder mit. Und Paulus sagt, no way. Wenn er uns nochmal verlässt, das hat so weh getan, das können wir uns nicht erlauben. Wir nehmen den nicht nochmal mit. Er hat eine klare Strategie gehabt. Und da steht so ein sachorientierter Stratege und ein menschenorientierter Leiter. Was für eine Entscheidung sollen die beiden jetzt treffen? Und sie entscheiden, dass sie sich trennen müssen. Im Amerikanischen heißt das, we agree to disagree. Wir kommen überein, da werden wir nicht mehr übereinkommen. Und deshalb treffen sie eine Entscheidung. Und sie sagen, nimm du den Markus mit, gib ihm eine Chance, mach du deine Sache. Und Paulus nimmt sich den Timotheus mit und sucht seine Leute eben zusammen. Das Ergebnis ist übrigens auch umstritten. Vielleicht hätten die noch eine Runde fasten sollen, keine Ahnung. Gott lässt das einfach so geschehen. Die einen sagen, ja, Gott stand hinter Paulus, weil von Barnabas und seiner Missionsreise hört man nicht mehr viel. Paulus geht weiter. Aber manche Theologen sind da umstritten und sagen, kann man nicht so klar sehen. Auf jeden Fall ist es hier deutlich, sie müssen eine Entscheidung treffen und sie kommen nicht mehr zu Einmut zusammen. Und deshalb müssen sie sich hier auseinander dividieren. Die hätten sich noch jahrelang da streiten können. Und jeder hatte wahrscheinlich seine Rechtfertigung. Aber sie haben gesagt, Leute, wir müssen hier eine Entscheidung treffen. Und die war, du gehst nach rechts, ich gehe nach links. Zieh dahin und nimm mir neue Leute mit. Nimm du dir den mit, auf den du baust. Das ist für mich so kurz gefasst, so ein paar exemplarische Beispiele, dass wir wissen in unseren Gemeinden, wir sind biblisch, wenn wir an solche Punkte kommen. Und es ist eben nicht alles vorgekaut, es ist nicht alles vorgegeben. Ihr werdet in der Bibel nicht finden, dass eine Gemeinde ein Haus bauen soll. Also in der Bibel findet man sehr, sehr viel, aber du findest nicht und sagst, lass uns doch mal nachgucken, wo steht's denn, dass man ein Haus bauen soll? Wo steht dies und jenes? Und deshalb brauchen wir einander, deshalb brauchen wir klare Wegweisungen des Heiligen Geistes, deshalb brauchen wir Menschen, die vorangehen, wir brauchen Leiter. Und Paulus sagt, wer die Gabe der Leitung hat, den lasst bloß leiten. Umgekehrt heißt es aber auch, wer die Gabe der Leitung nicht hat, den lasst auch nicht leiten. Und das ist oft das Schwierige. Da wollen Menschen leiten und Entscheidungen treffen, die aber nicht von Gott die Gabe haben. Sie haben nur ihre Erfahrung oder sie haben nur ihre Bedürfnisse. Und deshalb ist es gut, an diesem Punkt reinzuschauen. Und wir werden uns, wann auch immer wir zusammenkommen wieder, an diesem Punkt reinkommen. Wie können wir Entscheidungen treffen? Wie können wir auch Dinge vorbereiten? Viele Entscheidungen können deshalb nicht getroffen werden, weil der Untergrund nicht stimmt. Wenn du eine Gemeinde hast, die einem Leiter nicht mehr vertraut, können Entscheidungen nicht mehr getroffen werden, weil über Vertrauen geht nahezu alles. Und wenn das Vertrauen zerstört ist, kannst du die besten Entscheidungen im Gebet bewegen. Die Gemeinde vertraut nicht mehr. Das sind so Dinge, wo wir im Vorfeld gucken müssen, eben können wir überhaupt in unserer Gemeinde, in unserem Hauskreis oder wo auch immer Entscheidungen treffen. Auch in der Ehe. Wenn deine Frau dir nicht mehr vertrauen kann, weil Dinge passiert sind, dann kannst du noch so viele Entscheidungen treffen. Wenn Vertrauen zerbrochen ist, ist es schwierig. Aber in einer Ehe müssen wir uns einander vertrauen. Und wir müssen einander zusammenstehen. Und deshalb möchte ich die nächste Runde, die wir dann zusammen haben, das nutzen, eben weiter über diesen Punkt Entscheidung zu sprechen. Jetzt übergebe ich an dich.